Das ist mir zu intim, sagen wir meistens, wenn wir über Sex reden sollen. Und damit meinen wir häufig, das geht dich nichts an. So etwas bespreche ich vielleicht noch mit einer kleinen, ausgewählten Runde an Personen. Aber was zeichnet diese Runde eigentlich aus? Wie wird man Intimus? Wie kommt das, was wir als Intimsphäre erachten, überhaupt zustande? Und wie werden bestimmte Themen oder oft ja auch Körperregionen Bestandteil dieser Sphäre? Das alles sind Fragen, die auch Philosophen, Soziologen und Mediziner beschäftigen, denn Intimität, das ist viel mehr als irgendwas über das da unten. Und deshalb ist sie ein gutes Stichwort für eine neue Folge unserer Reihe über
Gender der Wissenschaft. Eine Enzyklopädie der schwankenden Begriffe.
Folge 10. I. Wie Intimität.
Intimität ist etwas höchst Persönliches, das im Austausch mit den sozialen Bezugspersonen entsteht, aufgrund des Wissens, dass man Dinge in sich beherbergt, von denen man nicht möchte, dass sie andere erfahren.
Intimität ist fragil und ist zerbrechlich und kann eben vollständig nur in Beziehungen entwickelt werden, die es erlauben, diese Intimität auch zu zeigen und zu offenbaren und ja, diesen inneren Kern von sich irgendwie nach außen zu transportieren.
Das etymologische Wörterbuch des Deutschen von 1989 leitet den Begriff Intimität aus dem Lateinischen ab.
Vertraulichkeit, sehr enges Verhältnis. Entlehnung aus dem Superlativ lateinisch intimus, der innerste, tiefste, vertrauteste. Zuerst intimer Freund, heute vielfach in der verhüllenden Fügung intime, sexuelle Beziehungen.
Intimität ist eben gekoppelt an den anderen, der eine besondere Bedeutung gerade dadurch erhält und der letztlich für das eigene Wachstum, für die eigene Entwicklung maßgeblich ist.
Klaus Beyer, Professor für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Berliner Universitätsklinik Charité.
Man muss zugleich eben in Betracht ziehen, dass der Mensch durch die Evolution in einen Stand gekommen ist, der ihn überhaupt möglich macht, sich als getrennt von anderen Individuen zu erkennen. Und das begründet solche basalen Emotionen wie die Scham, das Schamgefühl. Und dies spielt ganz massiv eine Rolle bezogen auf die Genitalien.
Muschi, Mumu,
Phallus,
Pussy,
Flöte,
Möse,
Rute,
Klemme,
Rübe,
Scheide,
Rüssel,
Büchse.
Das Wort Scham geht auf einen althochdeutschen Ausdruck für Bedecken zurück.
Feige.
Die Sprache selbst hat ihren Anteil am Verhüllen intimer Körperregionen. Das zeigen schon die verniedlichenden Wörter, die Eltern ihren Kindern gegenüber für den sogenannten Schambereich verwenden.
Kätzchen,
Nudel,
Schätzchen,
Gurke,
Tigerchen,
Eumel,
Schmuckkästchen.
Begriffe wie Pimmelchen, Zipfelchen oder Spältchen für das weibliche Genital oder sogar ganz diffuse Bezeichnungen, also bei Waschungen bitte auch da unten nicht vergessen, dann wird es ganz schwer greifbar.
Die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal hat in ihrem Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, gezeigt, wie das weibliche Genital in der Kultur des Abendlands verschwiegen, verdeckt und zum Verschwinden gebracht wurde.
Bei einer Versuchsreihe, die ich an verschiedenen Gruppen von Wissenschaftlerinnen durchführte, stellte ich fest, dass sie alle Penisse zeichnen konnten, während ihre eigenen Genitalien für sie so fremd und geheimnisvoll waren, dass sie sie nicht einmal rudimentär nachzeichnen konnten.
Scham steht in einem paradoxen Verhältnis zu Intimität und Öffentlichkeit. Zu viel Scham macht Intimität unmöglich, wenn sie verhindert, dass wir uns öffnen. Aber ohne Scham gäbe es keinen Grund, die Intimsphäre vor den Blicken der anderen zu schützen. Deshalb führt Schamlosigkeit nicht unbedingt zu mehr Intimität. Auch wenn uns die Allgegenwart von Bildern nackter Haut und sexueller Akte suggeriert, dass das Intime längst entgrenzt und überall zu haben ist.
Und da ist eben der große Irrtum, dass diese Vielfalt an pornografischen Verwirklichungsmöglichkeiten im Internet, das Anschauen von Bildmaterialien, die einen sexuellen Impact haben, die ein Lusterleben versprechen, gerade diesen Beziehungsaspekt nicht enthalten. Diese Effekte, die sich ergeben, wenn ich in der Nähe zu der vertrauten Person bin, das sind neurobiologische Umstellungen, die eben wirksam sind auf die Stressachsen, diese Beruhigung und diese Harmonisierung gelingt nur durch den anderen. Trösten kann man sich nicht selbst. Dazu brauchen Sie das erlösende Wort des anderen.
Ich glaube, dass es unterschiedliche Formen der Intimität gibt, ähnlich wie es unterschiedliche Formen von Beziehungen gibt.
Janina Loh, Technikphilosophin und Autorin des Buchs Trans und Posthumanismus zur Einführung im Junius Verlag.
Ich würde eben diese Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und auch emotionale Bindungen einzugehen, nicht nur auf den Menschen beschränken, sondern eben auf alle möglichen denkbaren Formen des Gegenübers, also auch Tiere und tatsächlich auch Pflanzen und vielleicht sogar auch Maschinen.
Janina Loh beschäftigt sich mit Roboter-Mensch-Beziehungen und den ethischen Fragen, die sie aufwerfen, wenn es um Intimität und Nähe geht. Zum Beispiel, wenn Roboter als Sexualpartner entworfen werden. Oder wenn Menschen im Pflegeheim ein elektronisches Haustier als Spielgefährten bekommen.
Diese Menschen, die ihre Einsamkeit mit einer artifiziellen Robbe oder einem artifiziellen Hund oder einer artifiziellen Katze oder sonst einem artifiziellen Gegenstand entgegenwirken, die sind ja trotzdem noch in der Lage, auch andere nicht-maschinelle Wesen zu lieben und zu achten und zu schätzen und sich gegenüber anderen Menschen auch zu öffnen. Aber sie können es eben auch gegenüber Maschinen. Und wenn die Menschen sie alleine lassen, dann sollte man sich darüber nicht beschweren, sondern im Gegenteil freuen und das als etwas Wunderbares empfinden.
Die Fähigkeit, uns zu allem ins Verhältnis zu setzen, prägt auch unser Denken. Als Beziehungswesen sind wir stets auf ein Gegenüber ausgerichtet und sei es in der Zwiesprache mit uns selbst. Aber davon mehr im nächsten Eintrag unserer Enzyklopädie.
J.
Wie Journal.